Und es geht weiter im Programm mit einem Thema, das mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt. Und das ist Mobilität und die Straßenbahn in Lübeck. Und ich freue mich, den Verein Tram für Lübeck begrüßen zu dürfen und freue mich auf euren Vortrag.
Ja, schönen guten Abend erst einmal. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und Moin Mobilität ist hier und heute das Thema in diesem Moment. Vielen Dank auch an Sophie, die uns eben das Stichwort ÖPNV noch zum Schluss genannt hat. Das macht die Sache dann noch einfacher. Okay, fangen wir einfach an. Thema Moin Mobilität, neue Wege mit einer Straßenbahn in Lübeck. Ja, womit fangen wir an? Wer wir sind? Und wir sind Sophie, Juri, Jens, Dirk, Lutz. Und wir sind vom Verein Tram für Lübeck. Muss ich ja selbst mal schauen, was ich hier sehe und da sehe. Aha, geht. Vor 4 Jahren hatten die Fridays for Future hier eine ganz tolle Veranstaltung aufgezogen. Das war die Zeit, in der Politik und Verwaltung darüber nachdachten, führen wir die Straßenbahn in Lübeck wieder ein. Das führte dann dazu, dass es uns jetzt seit 3,5 Jahren gibt, den Verein Tram für Lübeck. Und wir sind inzwischen 28. Ja, was machen wir so inhaltlich? Dieses große Projekt, genau, dann gehe ich mal in die Mitte. Dieses große Projekt fordert eigentlich die Stadtgesellschaft. Das Thema muss positiv belegt werden und das haben wir uns genau so auch auf die Fahnen geschrieben. Das heißt, wir knüpfen Kontakte zu stadtgesellschaftlichen Institutionen und auch zur Politik, gerade zur Politik. Die Institutionen können dann sein der ADFC, der Seniorenbeirat oder auch die Parteien so oder so, um die Breite der ganzen Stadtgesellschaft auch abgebildet zu bekommen. Hier der Begriff hochwertiger ÖPNV, das soll eigentlich das Ziel sein. Sowas haben wir in Lübeck überhaupt nicht. Wer hier schon mal Bus gefahren ist, weiß, was ich meine. Der Begriff ist auch ein feststehender, das heißt Priorisierung, eigene Trassierung und den ÖPNV auch als hochwertig erfahren. Aber da kommt nachher noch so einiges. Ja, wie schon gesagt, auf die Fahnen geschrieben haben wir uns und inhaltlich beschäftigen wir uns dann mit der Breite der Stadtgesellschaft, die im Moment, muss man sagen, noch nicht in allen Teilen positiv gestimmt ist. Dazu sehen wir dann auch noch so einiges. Aber wir verknüpfen uns dann beispielsweise, sagte ich schon, mit dem ADFC als Beispiel. Dann gibt es auch den Rat für Menschen mit heißt es Behinderung oder Beeinträchtigung? Okay, das berührt dann das Thema auch soziale Gerechtigkeit und auch Barrierefreiheit. Und dazu noch im Einzelnen mehr. Ich bin hier eigentlich so der Grüßonkel, aber das macht nichts. Denn auf der nächsten Folie, da sehen wir schon das Wort Mobilität und dann darf ich auch weitergeben und wünsche spannende Unterhaltung.
So, moin. Mein Name ist Dirk Tram für Lübeck und bevor wir im nächsten Teil unseres Vortrags auf die Straßenbahn in Lübeck etwas konkreter eingehen, möchte ich anfangs den Rahmen noch ein kleines bisschen größer ziehen und mal von oben drauf schauen, worum es uns eigentlich im übergeordneten Sinne geht. Das große Thema Mobilität. Mobilität in unserem Sinne heute und hier, die Art und Weise, wie wir von A nach B, nach C und wieder zurückkommen und was das bedeutet. Und in der Tat gibt es ganz viele Gründe, das gemütliche Sofa zu Hause zu verlassen und sich auf den Weg zu machen. Sei es, weil wir es müssen, zum Einkaufen, zum Arzt, zu einem Amt oder weil wir es gerne wollen, zur Schule, zur Uni, zur Arbeit. Freunde besuchen, Theater, Kino, Urlaub. Die Bandbreite ist riesengroß und wer nicht mobil ist, steckt im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie fest. Und so ist die Mobilität irgendwie ganz selbstverständlich für uns geworden. Und obwohl das so selbstverständlich ist, diese Mobilität, gibt es kein gesetzlich festgeschriebenes Recht darauf. Man kann es ableiten, man kann es herleiten. Zumindest, ich weiß nicht, ob Juristen, Juristinnen unter euch, unter Ihnen sind. Mir ist kein Recht bekannt, wo das Ganze festgeschrieben ist. Aber es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens, zumindest ist der erkennbar, dass Mobilität ein Grundbedürfnis ist. So, jetzt war vorne die Überschrift, das große Wort Mobilität, und jetzt kommen so ein paar andere große Wörter, ne? Das Grundbedürfnis, also etwas, was essentiell ist zum Leben, was wir brauchen, Essen, Schlafen, Wohnen und eben auch saubere Luft und irgendwo in der Folge auch Mobilität. Dabei ist Mobilität allerdings sehr, sehr individuell. Und wir sind hier in der Uni und deshalb würde ich das Ganze gerne mit einer wissenschaftlichen Untersuchung verknüpfen und mal kurz um ein kleines Statement bitten, wie ihr heute hier seid. Also nicht jetzt hier diese komplette Wegekette irgendwie von zu Hause irgendwie zu Fuß zum Bus und dann hierher auch wieder zu Fuß. Den größten Anteil des Weges, den ihr heute hierher zurückgelegt habt, wie habt ihr das gemacht? Das Ganze natürlich vollkommen wertfrei an dieser Stelle, einfach nur mal um so ein Gefühl zu kriegen zu diesem Thema Individualität. Vielleicht können sich mal diejenigen melden, die zu Fuß hier sind. Dankeschön. Wer ist mit dem Fahrrad da? Respekt bei dem Wetter. Wer ist mit dem Auto gekommen? Hat jemand einen Bus benutzt? Kam jemand von ganz weit her und ist mit dem Zug erstmal nach Lübeck gefahren? Dankeschön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Wer hat sich jetzt noch nicht gemeldet und dürfte eigentlich gar nicht hier sein? Also ihr seht, in diesem kleinen Moment haben wir schon eine ziemlich große Bandbreite abgedeckt, wie Mobilität sein kann und gelebt werden kann, wie jeder seine Mobilität individuell gestaltet. Und diese Individualität ist es, was die Mobilität wirklich schwer planbar macht oder in die Zukunft blicken lässt. Was heute ist, ist alles klar, aber wie wird sich Mobilität entwickeln? Wie werden die Bedürfnisse sein? Ja, also die Tatsache, wie wir heute hier sind, selbst das ist ja noch unterschiedlich. Aber wenn heute das Wetter besser wäre, wäre ich vielleicht auch mit dem Fahrrad gekommen. So, also das Ganze ist ein bisschen kompliziert und ein recht großes Thema, weil wie man Mobilität gestaltet, kann man jetzt schwerlich an unseren einzelnen individuellen Anforderungen, Bedürfnissen festmachen. Das ist einfacher irgendwie, wenn jeder irgendwie seine individuellen Vorlieben hat, heute zum Abend zu essen und der Supermarkt ist voller Angebote. Das kriegt man doch relativ gut hin und abgedeckt. Bei Mobilität ist es anders, da muss man sehr stark auf den gesamtgesellschaftlichen Bedarf schauen und muss da eine entsprechende Lösung finden, die irgendwie zu allen passt. Okay, Mobilität, Grundbedürfnis, ganz individuell. Wie ist es denn mit der Teilhabe? Das nächste große Wort. Teilhabe als etwas, das es allen Menschen ermöglicht, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihren Fähigkeiten, ihrer Herkunft, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und da gibt es auch wieder eine ganz große Bandbreite, was in Richtung Mobilität spielt. Es ist auch ganz unterschiedlich. Wer kann sich welche Mobilität leisten? Ja, wer will vielleicht bewusst aufs Auto verzichten? Und all das spielt zusammen und führt dazu, dass einem Element, einem Baustein der Mobilität eine ganz große Bedeutung zukommt, nämlich dem ÖPNV, dem öffentlichen Personennahverkehr. Der öffentliche Personennahverkehr ist in der Daseinsvorsorge mit eingeschlossen. Daseinsvorsorge, wieder ein großes Wort, die Aufgabe des Staates, Güter und Leistungen seinen Bürgerinnen und Bürgern bereitzustellen, damit die am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Und in unserem Verständnis, alle Menschen sollen Zugang zu angemessenen Verkehrsangeboten haben. Das ist ein ganz großes Thema, was oben drüber steht. Und das führt zu einem weiteren Thema, das uns im Verein ganz besonders am Herzen liegt, nämlich zum Thema Barrierefreiheit. Doch dazu möchte ich noch gerne ein paar Gedanken teilen. Die Barrierefreiheit wiederum, die ist gesetzlich in ganz vielen Gesetzen festgeschrieben. Das sind hier jetzt auf der Wand Bundesgesetze, die sind runtergebrochen, auch in Landesgesetze, in Richtlinien von Kommunen, von Verkehrsverbänden, wo da sehr viele Dinge definiert sind, wie gerade der ÖPNV zu gestalten ist. Und wenn man an Barrierefreiheit denkt, dann hat man, zumindest mir geht es so, in erster Linie habe ich immer den Rollstuhlfahrenden vor Augen, der an der Haltestelle steht, der Bus kommt, senkt sich vielleicht ab, dann muss jemand raus, diese Klappe runterklappen, dann muss man so eine furchtbare Rampe rauf, hat vielleicht da drin noch ein bisschen Platz. Aber das ist nur ein Aspekt. Wenn wir über Barrierefreiheit reden, dann reden wir natürlich auf der oberen Ebene über motorisch, sensorisch, kognitiv eingeschränkte Menschen. Auf der Ebene darunter aber genauso über Ältere, über Menschen mit einem Kinderwagen oder Menschen, die beide Hände voll haben mit Einkaufstaschen oder ein Fahrrad in ein Verkehrsmittel reinschieben müssen. Barrierefreiheit ist als solches definiert, dass ein Verkehrsmittel in allgemein üblicher Weise ohne besondere Erschwernisse und ohne fremde Hilfe nutzbar sein soll. Und das ist nicht einfach technisch umzusetzen. Ich will noch kurz auf einige Aspekte der Barrierefreiheit eingehen. Das eine hatte ich kurz angedeutet, hier oben dieser Zugang zum Fahrzeug. Es besteht deutschlandweit, behaupte ich jetzt mal, ja doch, so eine Vorgabe, dass zwischen Fahrzeug und Bord 5 cm Abstand, dass dieser Abstand nicht größer als 5 cm sein soll und die Stufe, die sich ergibt, auch nicht größer als 5 cm sein soll. Klingt vielleicht viel, aber versucht mal mit dem Auto 5 cm von der Hauswand oder von einem Bordstein zu parken. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt tatsächlich auch Kommunen, die sich selbst auferlegt haben, hier über 3x3 cm Abstände zu sprechen. Oberflächenmaterialitäten. Über welche Oberflächen muss ich mich bewegen? Ich weiß, zurzeit ist das ziemlich aktuell, wird gerade der Marktplatz, die Steine auf dem Marktplatz abgeschliffen. Und ehrlich, als ich so ein paar Kommentare las dazu, die fand ich überhaupt nicht cool, die da irgendwo gerade in den sozialen Medien rausgehauen worden sind. Also wer mal wirklich über sehr unebenen Boden und wenn auch nur als Erfahrung mit einem Rollstuhl gefahren ist, der wird wissen, wie beschwerlich das Ganze sein kann. Bewegungsräume, wie viel Platz ist meinetwegen auf Gehwegen? Wir alle kennen das Problem oder mit die Selbstverständlichkeit, mit der manche Leute ihr Auto auf dem Gehweg abstellen oder so zur Hälfte. Auch das ist ein großes Thema. Topografie, welche Neigungen, welche Steigungen müssen überwunden werden? Das ganze Thema der Signaletik, wie kann man Informationssysteme erreichen? Wie kommt man über Straßen sicher und gut erkennbar? Und da in dem Zusammenhang auch diese ganze Frage Leitsysteme, wie wird man sicher durch Straßenräume geführt, gut erkennbar? Da spielen solche Dinge wie Wegeketten von der Haltestelle ins Rathaus, die Auffindbarkeit von solchen Leitsystemen, aber auch der Kontrast eine sehr große Rolle. So, das wären meine Gedanken übergeordnet zum Thema Mobilität, die wir mitbewegen. Dankeschön von mir fürs Zuhören und ich gebe weiter an den nächsten Teil unseres Vortrags.
Ja, guten Tag von mir. Ich mache jetzt mal einen Schritt zurück. Eine ganz kleine Geschichte der Lübecker Straßenbahn. Hier wird wahrscheinlich keiner im Saal sein, der sich daran noch erinnern kann. Selbst ich bin nach der Einstellung geboren worden, aber es gab von 1881 bis 1959 hier schon mal einen ganz normalen und teilweise gut ausgebauten Straßenbahnbetrieb. 1881 fing es an. Lübeck hatte da immerhin schon Eisenbahnverbindungen in alle Richtungen, nach Büchen, nach Hamburg, in Richtung Schwerin und sogar in Richtung Kiel. Da war es eigentlich naheliegend, auch weil die Stadt mittlerweile 80.000 Einwohner hatte, dass man auch für den lokalen Verkehr sich ein Verkehrsmittel gewünscht hat. Es hat eine private Initiative in der Stadt gegeben und 1880 hat man sich dann also gefunden und beim Senat dann also eine Konzession beantragt. Die wurde dann auch erteilt und ein Jahr später, 1881, wurde der Betrieb aufgenommen. Es gab zu Anfang zwei Linien, eine von Süden, Kolosseum, nach Norden in Richtung Anfang der Travemünder Allee mit dem Abzweig da zur Ruckstraße. Und es gab eine Linie vom Markt, mitten auf dem Marktplatz, durch die Braunstraße, unten um die Ecke, übers Holzentor zum Bahnhof. Der war ja gleich hinterm Holzentor, war zum Glück nicht so weit. Und dann drüber weg noch ein Stück die Fackenburger Allee hoch. Es gab auch noch einen Abzweig zur Lachswehr. Naja, das haben die Leute nicht aus Menschenfreundlichkeit alleine gemacht. Sie wollten auch ein bisschen Geld damit verdienen. Und das klappte im ersten Jahr auch ganz gut. Es gab 6% Dividende. Das war es dann aber auch. Die nächsten Jahre hat dieses Unternehmen gerade so seine Kosten verdient und ganz kleine Überschüsse erwirtschaftet. Die Anwohner der Lachswehr mussten mehrmals darum betteln, dass ihre Linie weiterbetrieben wurde, weil die sich anscheinend gar nicht gerechnet hat. So blieb das also dann die nächsten 13, 14 Jahre. Dann kam der nächste Schritt, eine ganz revolutionäre, moderne, neue Technik, elektrischer Antrieb bei der Eisenbahn. Das gab es zum ersten Mal 1880, also als hier die Pferdebahn eingeführt wurde, als erste Versuche in Berlin. Und ab nach 1890 ist das eine eingeführte Technik gewesen. Die wurde üblicherweise damals dann auch im Paket verkauft. Man konnte sich an die Firma Siemens oder AEG in Deutschland wenden. Und die haben an das, heute würde man sagen, als Turnkey-Projekt verkauft. Sie haben, wenn es sein musste, die Gleise verlegt. Sie haben die Oberleitung gezogen, das Kraftwerk gebaut, die Wagen geliefert und sie hatten ja auch noch eine Gesellschaft an der Hand, die für einen den Betrieb geführt hat. Das ist doch klasse. Auch diese Verhandlungen gingen ziemlich schnell über die Bühne. 1893 hat die AEG dann also ist in eine Verhandlung eingetreten. 1894 ist dann schon der Betrieb aufgenommen worden durch ihre Tochtergesellschaft. Die Linien waren in etwa die gleichen. Es gab kleine Verlängerungen. Und ein Jahr später gab es anlässlich einer der deutsch-nordischen Industrieausstellung auf dem Malierfeld. Heute ist das die Jürgen-Wullenweber-Straße und das anliegende Gelände. Das ist damals für diese Ausstellung benutzt worden. Und dafür hat man dann extra eine Straßenbahnlinie hingebaut. Die war dann bis zum Ende der Ausstellung in Betrieb. Das war im September und da hat man sie noch einen Monat weiterfahren lassen und dann wieder abgebaut. Interessante Vorgehensweise. Ja, wie schon gesagt, das Netz der elektrischen Straßenbahn war mehr oder weniger das Netz von vorher der Pferdebahn. Es ist nur unwesentlich verlängert worden. Die Stadt Lübeck hat schon das Interesse gehabt und auch die Betriebsgesellschaft, die ALSAG, immer wieder mal darauf angesprochen, dass sie gerne Verlängerung haben möchte, ist aber meistens auf Granit gebissen. Und insofern hat sich dann die nächsten Jahre bei der Straßenbahn nicht viel getan. In Lübeck allerdings schon. Die Einwohnerzahl ist weiter angestiegen. 1900 waren es schon 93.000 Einwohner. 1900 ist der Elbe-Trave-Kanal eröffnet worden. Das kann man sich heute nicht mehr so gut vorstellen, aber das hat dann also das Gebiet östlich der Altstadt Köln auf den Kopf gestellt mit dem Kanal, wo früher dann also die Wagenitz geflossen ist und einer Brücke am Burgtor, wo vorher einfach nur ein Damm war und einiges mehr. Also weiter Stagnation, insbesondere diese temporäre Linie nach Mali war ein Zankapfel, denn Von der Seite Lübeck hätte man die gerne wieder aufgebaut gehabt, aber die ALSAG hat argumentiert, nee Leute, das rechnet sie nicht, das machen wir nicht, oder? Gebt uns was. Oder so doll war die Ertragssituation anscheinend auch nicht. Man hätte wahrscheinlich damals schon ganz gerne an Lübeck verkauft. Auftritt ein Herr Wallbrecht. Der Name sagt dann vielleicht, was es gibt nach ihm, eine Straße. Der war damals Grundeigentümer im Bereich, wo das ungefähr heute der Kaufhof ist. Und er hatte natürlich Interesse daran, seine Grundstücke vermarkten zu können und hat deswegen also stark darum geworben, da eine Straßenbahnlinie hinzubauen. Und da die eine Firma nun nicht wollte, hat er gefragt und gesagt, okay, baue ich selber. Die Stadt Lübeck war bereit, ihm auch dafür eine Konzession zu erteilen. Und er hat losgelegt. 1904 war das. 1905 ist sie eröffnet worden. Hat der Herr Wallbrecht leider nicht mehr miterlebt, er ist noch vorher verstorben. Aber seine Erben haben dann sowohl also die Grundstücke weiter vermarktet, als auch diese Gesellschaft betrieben. Und weil die aber nicht ganz so straßenbahnaffin waren wie ihr Vater, haben sie dann eben die Stadt Lübeck gefragt, ob sie den nicht übernehmen wollen. War die Stadt Lübeck natürlich mehr als interessiert. Und so zwischen 1908 und 1909 sind, ich muss mal weiterschalten, sehe ich. Ups, nee, falsch rum. Sorry, die Malibahn, genau. Interessante Wegführung übrigens, das muss man sich heute mal so antun. Wir fahren also über die Höchststraße hoch, biegen in die Königstraße ab, biegen in die Pfaffenstraße ab und fahren die Bäckergrube runter. Man war sich nämlich so wenig grün zwischen den beiden Gesellschaften, dass sie komplett eigene Gleise brauchten von Mali bis zum Bahnhof, sogar parallel am Holzentor vorbei. So, und dann war der Knoten geplatzt. All das, was man hier rot sieht, die Strecken nach Köknitz, nach Schlutow, nach Bad Schwartau, zum Friedhof, zum Mäuslinger Baum, all das hat Lübeck dann in den Angriff genommen, als ihm die Straßenbahnen dann selber gehörten. Bis 1914 ist da also das Streckennetz vervielfacht worden. Also bis kurz vor Anfang des Krieges, des Ersten Weltkriegs. Das war dann eine Zeit, wo dann erstmal eine ganze Weile gar nichts passiert ist. Und man hat sich dann auch nach dem Krieg eine ganze Weile berappeln müssen, bis man dann weitermachen wollte. Und konnte, hat dann noch einige Verlängerungen gebaut, zum Beispiel nach Herrenweg. Damals ist dort das Stahlwerk entstanden. Und im Süden, also in unsere Richtung hier, bis zur Weberkoppel, also kurz bis zur Kreuzung mit der Eisenbahn. Das war es dann aber im Wesentlichen auch. Und dann konnte man eben auch beobachten, dass der Individualverkehr zugenommen hat und die Innenstadt verstopft hat. Man hat sich beholfen, indem man zwei Einbahnstraßenrichtungen angeführt hat. Hat man leider nicht darauf geachtet, dass die Straßenbahn da auch unterwegs ist und teilweise eingleisig im Gegenverkehr dann gestanden hat. Es hat also schon frühe Formen von Verkehrschaos in der Lübecker Altstadt gegeben. So weit, so schlecht. Das hat man sich dann eine Weile angeguckt, bis in die 30er Jahre. Und dann ist man auf die geniale Idee gekommen, naja, die Straßenbahn ist den Autos im Weg, muss die Straßenbahn weg. Und hat sich dann also damals überlegt, stückweise auf Busbetrieb umzustellen. Das war dann zuerst die Linien östlich des Markts, weil da das Problem am größten war. Man konnte dann also nicht mehr nach Mali fahren, man konnte nicht mehr nach St. Jürgen fahren. Es war sicherlich damals auch, hatten sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass die Straßenbahnwagen da schon wesentlich älter waren als neue aktuelle Busse und dass das sicherlich einen kleinen Komfortvorteil auch gegeben hat, wenn man dann also mit dem Bus gefahren ist. Ein bisschen schneller ging es anscheinend auch, aber an Schelm wer Arges daran bedenkt, mit den Einbahnstraßen. Der Zweite Weltkrieg war dann ein ziemlicher Einschlag. Die ganzen Busse, die man 1939 beschafft hatte, durfte man gleich erstmal wieder an die Wehrmacht abgeben. Hat sie irgendwann wiederbekommen, aber dafür fehlte einem dann Treibstoff. Ende vom Lied war, die Straßenbahn durfte dann an einigen Strecken wieder neu fahren, wo sie eigentlich schon eingestellt war. Das hat sich dann noch hingezogen bis lange in die Nachkriegszeit. Erst 1949 war der Wagenpark sowohl bei der Straßenbahn als auch bei den Bussen wieder einigermaßen auf Stand. Man hat noch mal 15 neue Wagen gekauft, neue Triebwagen. Aber man hat die Gleise in der breiten Straße abgebaut. Dadurch wurde das Netz auch noch mal ein bisschen weniger gut befahrbar. Und noch etwas ist in der Zwischenzeit passiert. Lübeck ist massiv an Einwohnern gewachsen. Die Einwohnerzahl kurz nach dem Krieg betrug 235.000. Das waren 80.000 Neubürger, meistens Geflüchtete aus Ostpreußen, aus Pommern, die hier neu angesiedelt sind. Dadurch ist die Stadt massiv gewachsen. Man ist nicht mehr dazu gekommen, da denn auch die Gleise hin zu verlängern. Nach Brandenbaum wäre das Problem gewesen, dass dann sowieso der Zugang dazu fehlte. Dazu kam, die Fahrzeuge waren zu über 50% noch vor dem Ersten Weltkrieg gebaut worden. Nur der kleinere Teil war etwas jünger und nur ganz wenige, um die 10% waren tatsächlich Nachkriegsfahrzeuge. Das hat in dem Moment eine Rolle gespielt, wo es auf 1960 als Stichtag zugeht. Da gab es dann nämlich eine Verschärfung der Betriebsvorschriften für Straßenbahnwagen. Unter anderem wurde verlangt, dass eine zusätzliche Bremse vorhanden ist und kein Fensterglas mehr in den Fahrzeugen, sondern Sicherheitsglas. Das hätte also so oder so bedeutet, dass man über 50% der Fahrzeuge hätte sofort auf den Schrott schieben müssen. All das zusammengenommen, also diese Entscheidung in den 30er Jahren, den Betrieb einstellen zu wollen, die Kriegsumstände und das beträchtliche Wachstum der Stadt, das waren dann die drei Sargnägel für die Lübecker Straßenbahn. Und damit war dann morgen, passenderweise 1959, der letzte Tag der Straßenbahn, wo Züge gefahren sind von Bad Schwartau durch die Stadt durch nach Köpnitz und zurück. So, und jetzt kommen wir zu der jüngsten Geschichte. Wir haben ja gesehen, vor 100 Jahren konnte man neues Verkehrsmittel noch ziemlich flott innerhalb weniger Jahre planen, bauen, in Betrieb nehmen. Wäre schön, wenn man das heute hinkriegen würde. Die Stadtentwicklung ist seitdem sehr viel komplexer geworden. Es gibt ganze Welten von politischen Beschlüssen und Planwerken, um das irgendwie damit umgehen zu können. Wir wollen jetzt im Folgenden mal ein bisschen zeigen, was das für eine Straßenbahn in Lübeck heute bedeutet. Grundlegendes Planwerk für die langfristige Planung ist der Verkehrsentwicklungsplan. Der letzte wurde erstellt 2000 und hatte eine Laufdauer bis 2020. Und er sollte die groben Linien vorgeben, hat er auch getan. Das heißt, jetzt ist eigentlich schon seit einigen Jahren ein neuer in Arbeit. Und einige von den Dingen, über die wir gleich berichten werden, arbeiten darauf zu. Und dieser Plan soll dann bis 2040 den Rahmen abstecken für den öffentlichen Verkehr in Lübeck. So, dann sollte ich hier noch mal was sagen zum Modal Split. Das ist so ein Begriff, der taucht immer wieder auf. Dirk hatte ja eben diese nette kleine Umfrage gemacht. Das war an und für sich die Beantwortung für jeden von euch. Wo seid ihr in diesem Modal Split verordnet? Nämlich, welche Art Verkehrsmittel habt ihr benutzt? Das kann man unterscheiden nach Wegen. Also jeden Weg einzeln zählen, hin und zurück, was ist das wichtigste Verkehrsmittel? Und dann, wenn man das über alle Personen rechnet, dann bekommt man so eine Torte, die dann sagt, wie viel Prozent jetzt also mit dem Auto unterwegs gewesen sind, zu Fuß gegangen sind, Fahrrad benutzt haben oder den öffentlichen Verkehr benutzt haben. Und das sind die Zahlen nach Wegen für 2017 für Lübeck. Und da wollen wir hin. Es gibt noch eine andere Definition für den Modal Split. Da kommen etwas andere Werte bei raus. Das geht dann nach Strecke. Leuchtet ein, weil zu Fuß legt man normalerweise wesentlich weniger Strecke zurück und auch mit dem Fahrrad, als man das mit dem Auto oder mit Bus oder Bahn tun würde. So.
Genau, und also für den neuen Verkehrsentwicklungsplan, der gedacht ist als Planungswerk bis 2040, hat man sich eben Ziele gesetzt, 20% Anteil der Wege soll der ÖPNV betragen und gemessen an der Verkehrsleistung sollen es 40% sein, also genau an den Personenkilometern. Und nun stellt sich die Frage, wie kommen wir dahin? Und da ist die Straßenbahn auch wieder in der Diskussion. War sie vorher auch, aber seitdem wieder verstärkt als eine der Möglichkeiten. Und deswegen wurde eine Potenzialanalyse erstellt. Was ist diese Potenzialanalyse?
Ja, eigentlich heißt dieses Teil Teilgutachten Straßenbahn. Unter Titel Potenzialanalyse soll ein Bestandteil werden des neuen Verkehrsentwicklungsplans 2040. Und in diesen Teilgutachten wird untersucht, ob eine Straßenbahn in Lübeck technisch, räumlich und wirtschaftlich machbar ist, ob es verkehrlich und ökologisch vorteilhaft ist und drittens, wie es sich dann gegenüber einer Alternative machen würde. Man könnte ja auch beigehen, das Bussystem so weit wie möglich auszubauen, um die gleichen Werte zu erreichen. Dafür gibt es übrigens noch ein weiteres Teilgutachten, das nennt sich Verkehrswende-Szenarium Untertitel. Man könnte es eben auch als Bus-Szenario bezeichnen, das trifft es, glaube ich, eher.
Genau. Und jetzt kommen wir zu ein paar Ergebnissen dieser Potenzialanalyse. Einmal zu der Frage, funktioniert das denn vom Platz in der Stadt, vor allem auch in der Altstadt, in der historischen Altstadt, die eng ist? Es wurde sich natürlich auch für andere Bereiche angeschaut, aber eben in der Altstadt sieht es so aus, dass eine Querung Ost-West machbar ist. Ein eingleisiger Abschnitt wäre dafür in der Warmstraße notwendig, an kleiner Stelle vermutlich. Ansonsten würde das auch zweigleisig funktionieren, auch Richtung Norden über die, an der Untertrave, Bäckergrube. Das ist machbar. Nicht würde es funktionieren durch die Königstraße, was einfach am Radius liegt. Auch das wurde eben schon untersucht, ist dann auch gut zu wissen. Und es ist auch deswegen eben relevant, weil neben der Anbindung der Stadtteile untereinander für die Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs eben die Anbindung der verschiedenen Stadtteile an die Altstadt sehr relevant ist. Und deswegen ist eben die Frage wichtig, passt die Straßenbahn da durch? Geht das? Ergebnis ist ja. Und auch generell hat sich in dieser Potenzialanalyse gezeigt, eine Straßenbahn in Lübeck ist technisch machbar und das Potenzial ist vorhanden. Wie könnte ein mögliches Netz aussehen? So, das hat die Potenzialanalyse gezeigt. Wichtig ist zu sagen, sollte in Lübeck beschlossen werden, es kommt wieder eine Straßenbahn, so könnte ein Liniennetz aussehen. Es kann aber auch anders aussehen. Das müsste weiter untersucht werden in weiteren Schritten. Und aber das ist eben schon mal eine Grundlage. Da sehen wir, das ist technisch machbar und passt zu den untersuchten Bedarfen. Also sehen wir hier Bad Schwartau, UKSH, Kleverhof, Hochschulstadtteil, Stockelsdorf, Eichholz, Bunte Kuh, Mali, beziehungsweise dann zum Kaufhof, ist auch noch theoretisch erweiterbar. Und hier sind eben wichtige Zentren in der Stadt, wie zum Beispiel das UKSH, die Uni, angebunden. Es ist gedacht als 10-Minuten-Takt pro Linie, gut merkbar, attraktiver Takt und wie wir hier sehen, auch gemeinsame Linienführung teilweise dann natürlich stärker, also 5-Minuten-Takt beziehungsweise in Bereichen der Altstadtinsel zum Hauptbahnhof dann alle Linien gemeinsam geführt. Das als eine Möglichkeit und dann wurde sich natürlich dazu überlegt, wie kann man das durch ein Busnetz ergänzen, hier für den Bereich der Kernstadt natürlich würden dann auch weiter Busse nach Travemünde zum Beispiel fahren. Hier das Straßenbahnnetz dann eben inklusive schon Überlegungen, wie müsste das mit der Taktung aussehen, wurde alles schon gemacht. Würde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber wie gesagt, technisch machbar, Potenzial ist da. Und das ist das zentrale Ergebnis eben. Und nun sind weitere empfohlene Schritte eben eine detaillierte eine detaillierte Trassenauswahl, eine vertiefte technische Machbarkeitsuntersuchung und eine standardisierte Bewertung. Was wurde nun in der Politik beschlossen, was als nächster Schritt kommt? Das ist eine Kostenwirksamkeitsanalyse. Was ist das?
Ja, das ist, sagen wir mal, die ganz kleine Schwester der Nutzenkostenuntersuchung. Oder mal runtergebrochen, Bus oder Straßenbahn. Welches Szenario der Fortentwicklung bringt den größten Fahrgastzugast für das eingesetzte Geld? Es ist also eine vergleichende Untersuchung und die Vergleichsbasis ist das Verkehrsaufkommen gegeben durch den Fahrplan 2022. Dazu gerechnet das, was das Land geplant hat für den Schienenpersonenverkehr bis 2027. Und was ist nun damit verglichen worden? Das erste, die Maßnahmen aus dem sogenannten fünften Regionalverkehrsplan. Muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären, das ist ein detaillierteres Planwerk, was sich die Stadt Lübeck gegeben hat und was für sie maßgeblich ist für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Stadt mit einem Geltungszeitraum bis 2028. Das heißt, das, was man im Moment erleben kann an graduellen Änderungen und Verbesserungen im Busnetz, ist alles das, was man so im RNVP, Regionalverkehrsplan, so auch niedergelegt findet. Das wird jetzt also stückweise abgearbeitet. Zweites Vergleich, das Verkehrswende-Szenario. Hatten wir vorhin schon mal erwähnt, das ist das maximierte Busnetz, mit dem man versucht, 20% Modal-Split-Anteil zu erreichen. Und eben als drittes das Straßenbahn-Szenario mit dem Straßenbahnnetz. Und das in zwei Varianten, einmal gerechnet mit öffentlicher Förderung durch Bundesmittel über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Und das zum Vergleich nochmal ganz ohne Förderung unter der Maßgabe, dass die Stadt Lübeck das alles selber bezahlen müsste. Was ist nun dabei rausgekommen? Also die Kostenwirksamkeit bezogen auf dieses gewünschte Steigerung des Modal Split, also Vergleich der Kostenwirkung. Die Straßenbahn mit Förderung aus Bundesmitteln hat die gleiche Kostenwirksamkeit. Also Steigerung kostet potenziell genauso viel oder genauso wenig wie das, was man mit dem fünften Regionalverkehrsplan bis 2028 auch erreicht. Aber es geht dann darüber hinaus, würde den fortsetzen, hätte eine deutlich höhere Wirkung. So, das nächste kann man oben sehr schön sehen. Wir befinden uns also auf dieser unteren Diagonale, die nach oben steigt. Das heißt, das Verhältnis von eingesetzten Mitteln zu Wirkung bleibt gleich auf dieser Diagonale. Das ist immer so ein Verhältnis 1:2 dann. Das Szenario ohne Straßenbahn oder ohne öffentliche Förderung wäre natürlich teurer. Das heißt, die Wirksamkeit wäre ein bisschen schlechter. Aber das Verkehrswende-Szenario wäre von dem Verhältnis Kosten zu Ergebnis von der Wirkung her nicht besser, aber deutlich teurer offensichtlich.
Genau, ich fasse das noch einmal kurz zusammen, um es deutlich zu machen. Also der fünfte RNVP, der fünfte regionale Nahverkehrsplan, ist eben das Szenario, das ist kosteneffizient, hat aber eine geringe Wirkung. Es eignet sich nicht, um die benannten Ziele zu erreichen in der Mobilität, auch um Klimaziele zu erreichen, die sich die Stadt Lübeck gesetzt hat, nicht. Das Verkehrswende-Szenario, vielleicht eher Bus-Szenario, hat eine deutlich höhere Nachfragewirkung, aber eben überproportional steigende Kosten durch Personal, Betrieb, Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und so weiter. Es ist also wirtschaftlich klar unterlegen und das auch selbst gegenüber einer ungeförderten Straßenbahn. Trotz hoher Investitionen ist das Kostenwirksamkeitsverhältnis durch die geringeren Betriebskosten bei dem Straßenbahnszenario in jedem Fall besser, mit der Förderung gleich effizient wie RNVP nahezu und mit deutlich größerer Wirkung, Nachfrage, Klimabeitrag, Verkehrsverlagerung und eben genau ohne Förderung immer noch deutlich besser als das Verkehrswende-Szenario. Das ist wirtschaftlich ineffizient, es gibt eine Dauerbelastung für den städtischen Haushalt Und Lübecks ÖPNV-Ziele sind nur mit einer Straßenbahn wirklich realistisch erreichbar. Das ist der Schluss, den wir aus dieser Analyse ziehen. Und die Wiedereinführung einer Straßenbahn ist eben ökonomisch und verkehrlich die effizienteste Option für Lübeck, weil eine hohe Wirksamkeit vereint wird mit vertretbaren Kosten auf lange Sicht geschaut. Und Förderfähigkeit ist eben da. Es ist nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz besteht die Chance auf eine Förderung. Und es stellt eine logische Weiterentwicklung des ÖPNV über 2030 hinaus dar. Und darüber hinaus wollen wir ja auch denken, auch mit diesem Verkehrsentwicklungsplan. Und das Bus-Szenario wird eben ausdrücklich auch nicht zur Weiterverfolgung empfohlen, da es keine nachhaltige Kostenwirksamkeitsrelation bietet. Und der fünfte RNVP ist weiterhin ein notwendiger Grundbaustein, aber reicht nicht aus, um die gesetzten Ziele zu erreichen. So, das, um es nochmal zusammenzufassen. Und was machen wir nun daraus? Was passiert in der Politik gerade? Im Verkehrsentwicklungsplan muss das ja irgendwie berücksichtigt werden, denkt man nun. Denn es spricht ja so einiges dafür. Was ist der aktuelle Stand in der politischen Diskussion?
Tja, möglicherweise passiert gar nichts. Wenn die Straßenbahn so Vorteil hat, warum wird die jetzt nicht gleich geplant und gebaut, könnte man sich fragen. Nun, die politische Diskussion findet natürlich statt. Und wir haben Befürworter in der Bürgerschaft und in der Stadtregierung. Es gibt Skeptiker, die wenden sich im Wesentlichen, machen sich Sorgen um die Kosten, sie machen sich Sorgen um die Wirkung im Stadtbild, um die Flächenkonkurrenz. Na klar, wenn ich da Platz brauche, irgendwo wird vielleicht jemand ein bisschen was abgeben, wir werden neu verteilen müssen. Dazu gleich mehr. Ach ja, die Baustellen machen natürlich einigen auch Sorgen, aber mal ehrlich, wer will denn hier ehrlichen Gesichtes versprechen wollen, dass es irgendwann eine Zeit gibt, wo es in dieser Stadt keine größeren Baustellen gibt? Es gibt natürlich auch ausgewiesene Gegner. Das ist okay. Und es gibt in allen Fraktionen, die nicht so ganz dafür sind, die Konfliktvermeider. Das ist wahrscheinlich die größte Seuche für meine Begriffe im Moment in der politischen Diskussion, dass man versucht, nur keine kontroversen Entscheidungen zu treffen. Und ja, das Thema ist im Moment kontrovers. Es sind noch nicht alle so richtig überzeugt. Nun, also was wäre denn jetzt als nächstes wichtig? Wir möchten im Verkehrsentwicklungsplan, der da jetzt kommt, weiter drinstehen haben, dass man die Straßenbahn als Option untersucht. Dafür gibt es aber im Moment, wie schon erwähnt, keine eindeutige Unterstützung in der Politik und auch in der Verwaltung nicht. Dabei wären die Kosten für die Fortführung der Planung eigentlich erstmal relativ gering. Wir reden hier zwar über den Gesamtzeitraum, über mehrere Jahrzehnte von durchaus Kosten in der Gegend von einer Milliarde, aber das, was in den nächsten 5 Jahren ausgegeben würde, wäre deutlich geringer. Es geht ja erstmal nur um weitere Planung. Aber im Moment reden wir ja im Wesentlichen darüber, dass unser Haushalt so gefährdet ist. Das heißt, weil wir für diese ersten Schritte möglicherweise Schwierigkeiten haben, Geld freizuschaufeln, steht im Moment im Raum, dieses Projekt komplett zu kippen.
Ja. Vielen Dank. Wir machen jetzt weiter mit einem Einblick, einem bisschen anderen Einblick in unsere Arbeit hier in dem Verein. Wir werden jetzt gezwungenermaßen ein bisschen überziehen, es dauert aber gar nicht lange. Wir möchten euch nämlich zeigen, was sonst so geredet wird. Also viele Bedenken kommen jetzt irgendwie oder werden in der Politik diskutiert, aber der öffentliche Diskurs geht ja auch noch über Politik und Bauausschusssitzungen hinaus. Und dafür haben wir uns gedacht, zeigen wir euch mal ein paar Kommentare, denen wir so von Bürgerinnen und Bürgern begegnen. Und dafür schon mal einen herzlichen Dank an Alexen für die HL-Live-Kommentare, auf die wir dank einer wundervollen Datenbank Zugriff bekommen haben, die wir euch jetzt zeigen möchten. Für Rechtschreibfehler übernehmen wir übrigens keine Verantwortung. Wir haben die einfach so kopiert, wie sie da standen. So, fangen wir mit dem ersten an. also die reichen jetzt von absolut berechtigten Fragen hin zu anderen Dingen, die man halt in HR-Live-Kommentaren findet. Deswegen starten wir mal. In Norwegen gibt es übrigens Straßenbahnen, die nicht schienengebunden sind. Macht euch doch mal schlau, sowas geht viel schneller und unkomplizierter.
Ja, dazu wurde sich auch schlau gemacht. Gar nicht mal nur von uns, denn im Auftrag des Bauausschusses wurden neben dieser Kostenwirksamkeitsanalyse eben auch weitere Alternativen zur Untersuchung beauftragt. Eben auch ein solches System für Lübeck, und Ergebnis ist, es ist in Lübeck nicht wirklich realistisch und wirtschaftlich umsetzbar. Dazu lässt sich auch sagen, dass in Norwegen und anderen skandinavischen Ländern auch gute Beispiele für bestehende, aber auch schon länger bestehende, aber auch neu errichtete Straßenbahnen sind. Also da wird auch nicht nur das praktiziert. Genau.
Dankeschön. Es geht weiter. Hat sich von den Leuten, die eine Straßenbahn befürworten, hallo, überhaupt jemand gedacht, wo die eigentlich fahren sollte? Ist jemand von den Utopisten auch mal auf die Idee gekommen, dass man zu Fuß oder mit dem Rad auf Straßen und Wegen mit Schienen gefährlicher unterwegs ist?
Also, wo die fahren sollte, da haben sich auch Leute Gedanken drüber gemacht, die sich da vielleicht auch ein bisschen besser mit auskennen als ich zumindest. Mögliche Wege haben wir gerade gesehen in der Potenzialanalyse. Ich glaube, damit ist das erstmal beantwortet. Und genau, das mit dem Rad- und Fußverkehr ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Also da, wo es möglich ist, an möglichst vielen Stellen sollte Rad- und Fußverkehr separat von der Straßenbahn geführt werden. Das beinhaltet dann natürlich auch eine Diskussion über Umverteilung von Straßenraum. Also vierspurige Straßen oder Parkstreifen, das ist nun mal so. Aber auch dann, muss man ehrlich sagen, ist das nicht überall möglich. Und dann müssen natürlich über Ampelschaltungen, andere technische Lösungen geschaut werden, dass das möglichst gut gelöst wird. Ist, dass ein möglichst guter Winkel stattfindet, um über die Schienen zu fahren. Auch da, wo das nicht geht, etwas schwieriger, aber da gibt es verschiedene technische Dinge, die gerade getestet werden. Und deswegen ist es einfach wichtig, das zusammenzudenken. Und deswegen ist das durchaus ein wichtiges Argument. Ich würde aber auch sagen, eine Stadt, in der ein ÖPNV gestärkt ist und das Auto nicht mehr die Rolle spielt, wie es das gerade tut, ist auch für den Rad- und Fußverkehr vorteilhaft. Unabhängig davon, dass man ja auch in einer Straßenbahn, in der mehr Platz ist, eine Fahrradmitnahme besser möglich machen kann.
Dann geht es weiter. An denkmalgeschützten historischen Häusern sollte keine Straßenbahn vorbeifahren. Das ist der erste Teil. Für den Bereich der Altstadt könnte ich mir stattdessen weitere echte Fußgängerzonen vorstellen.
Ja, Fußgängerzonen, gute Idee, haben wir auch nichts gegen. Schließt sich ja nicht aus, Fußgängerzonen einzurichten und eine Straßenbahn. Es gibt auch Beispiele, in denen eine Straßenbahn durch eine Fußgängerzone fährt. Viele Beispiele, in denen das gut funktioniert. Beim Busverkehr ist es weniger gut denkbar. Aber es sagt ja niemand, dass das in Lübeck auch passieren soll. Aber das möglich, also denkbar ist es eben auch. Und ja, gut, die Altstadt, das Stadtbild ist ein immer wieder aufkommendes Argument, und da sind wir vielleicht mal ausnahmsweise bei einer sinnvollen Stadtbilddiskussion, haben wir ja auch nicht immer in letzter Zeit. Und genau, darüber muss man reden. Das Stadtbild wird sich verändern. Die Frage ist eben, wie man es gestaltet. Und es gibt auch sehr viele Beispiele, beispielsweise aus Frankreich, wo eben gezeigt wurde, dass sich das Stadtbild, dass es attraktiver werden kann für die Menschen, die dort wohnen, die auch dort zu Gast sind, für alle. Auch eine Stadt wie Bordeaux, die eine Weltkulturerbestadt ist, in der das auch funktioniert. Genau, ich glaube, deswegen ist es gut, darüber zu reden, aber Straßenbahn kann da ein guter Teil von sein. Jetzt würden wir weitermachen, indem ich noch mal was vorlese. Genau. Ich besuche keine Geschäfte ohne Parkplatz. Wenn man Innenstädte für Fahrradfahrer, Fußgänger, Straßenbahnfahrer exklusiv gestalten will, dann mal los. Da bleibt das Geld von vielen halt am Stadtrand.
Ja, mit dem User Antonius hätten wir damit wohl eine Person ans Online-Shoppen verloren. Unabhängig davon, wo er jetzt sein Geld lässt, ist es tatsächlich aber so, dass man die Rolle von Online-Shopping natürlich nicht vernachlässigen sollte. Und es ist auch grundsätzlich so, dass Ladeninhaber dazu tendieren, die Autonutzung ihrer Kundschaft zu überschätzen. Weiter könnte man jetzt natürlich darüber sprechen, inwiefern es sinnvoll ist, jetzt AutofahrerInnen zu privilegieren in ihrem Zugang zu Läden in der Stadt, weil die Parkplätze brauchen natürlich auch Platz. Und es ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis, dass autofreie Innenstädte oft belebter sind. Also das zeigen genug Beispiele. Und belebtere Innenstädte bedeuten tendenziell auch mehr Kundschaft. Also Straßenbahnen oder autofreie Innenstädte beispielsweise können auch ein extremer Standortvorteil sein, wirtschaftlich. Plus der Standortvorteil von der Innenstadt insgesamt ist natürlich an sich schon, dass der Bereich auch ohne Auto erreichbar ist, im Gegensatz zu jetzt Einkaufszentren, die außerhalb liegen. An die könnt ihr ja mit Autos weiterhin fahren.
Mhm. Dann haben wir noch einen Kommentar, der bezieht sich wohl auf einen Artikel über eine Demonstration für eine Straßenbahn. An die Demonstranten der Hinweis, dass man auf der beabsichtigten Strecke nur deshalb gefahrlos demonstrieren kann, weil dort keine Schienen liegen. Was sagen wir denn dazu?
Ja, ist ein neues Argument auf jeden Fall. Demokratiefeindlichkeit von einem Straßenbahnsystem ist uns so jetzt auch noch nicht begegnet bis dahin. Ja, ich würde mich über die Erklärung freuen, warum die Schienen im Boden gefährlich sind.
Okay, vielleicht zum Schluss noch ein letztes. Moderner Individualverkehr geht nur mit dem Auto und einer belastbaren Infrastruktur, die dem Verkehr einer modernen Großstadt gerecht wird. Alles andere sind romantische Träumereien.
Ja, romantische Träumereien. Wir fangen vielleicht mal damit an, dass da ein bisschen das Thema auch verfehlt ist, weil uns geht es ja gar nicht um Individualverkehr tatsächlich. Und also unser Ziel ist es natürlich offensichtlich, mit ÖPNV-Stärkung vom Individualverkehr wegzukommen. Und es zeigen ja auch genug Städte, dass sich das lohnt. Ja, also Paris wäre jetzt Paradebeispiel wahrscheinlich, was man durch die Olympischen Spiele wahrscheinlich auch schon mitbekommen hat. Barcelona und London geben sich auch Mühe, vom Auto wegzukommen, um den öffentlichen Straßenraum, den öffentlichen Verkehrsraum, den öffentlichen Raum insgesamt attraktiver zu machen, für bessere Luft zu sorgen, klimaresilientere Städte zu bauen, auszubauen und für soziale Gerechtigkeit, um da den Bogen wieder zu spannen, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, die zu stärken. Also insofern ist unsere Antwort darauf, wir wollen gar keinen, also uns geht es nicht um moderneren Individualverkehr, uns geht es um modernen, hochwertigen, öffentlichen Personennahverkehr. Damit.
Ja, ich bin hoffentlich zu hören. Da bin ich wieder. Das heißt, das Ende naht. Ich habe nur noch, 12 Folien, glaube ich. Aber keine Sorge. Vielen Dank für die Mitarbeit. Ich hoffe, das hat soweit so angeregt. Ich weiß nicht, ob wir noch Fragen wollen. Denn es gibt sehr viele, haben wir ja gesehen. Es gibt auch sehr viele Antworten. Wir würden sehr gerne weiter unterstützt werden. Ich sagte ja schon, 28 sind wir. Wir können uns da gerne verdoppeln. Wir haben hier auch Aufnahmeformulare mit, um das mal ganz klar zu sagen. Wir brauchen diejenigen, die rhetorisch in die Politik mit Argumenten für die Straßenbahn gehen können. Denn von dort, was uns da im Moment entgegen weht, ist nicht so ganz einfach. Und es ist aber von der Seite sehr einfach gehalten. Egal wie, ich rede nicht mehr. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend und morgen auch einen schönen Tag.